Hello Audience, ich will euch direkt vor den Kopf stoßen. Das wird heute eine kurze Folge. Das liegt nicht daran, dass wir faul sind. Wir haben gerade schon 25 Minuten rein zum Deep Talk hingelegt, haben uns wirklich total verausgabt, was Sinnhaftigkeit angeht. Und da fiel einen von uns beiden auf, dass die Aufnahme nicht läuft. Ja, ich sag mal,
mea culpa. Scheiße.
Ja. Sei es drum, das bleibt den Leuten dann einfach erspart.
So, Bodybuilding und Narzissmus hätten wir abgehakt.
Ja, auf jeden Fall. Eitelkeit und Instagram und ja, genau, das haben wir jetzt schon alles abgehakt.
Du wolltest gerade mit dem zweiten Thema starten.
In die Shownotes reinschreiben. Das wird besprochen in der Folge, haben wir ja gerade. Vielleicht machen wir das ein anderes Mal wieder, aber wir sind jetzt beide einfach, jetzt haben wir keinen Bock mehr, wenn das
geht. Ich muss zunächst mal ein paar Grüße raussenden an alle Biene-Maja-Fans, die eben standesgemäß mit 2-4 vernichtet worden sind.
Ach du Scheiße. Ja. Weißt du, erzählst mir, dass du im Grunde genommen gar keinen Bock mehr auf Fußball hast, aber dann...
Ja gut,
dann
der Klassiker Bayern Dortmund muss sein.
Ja, dabei ist es so gut losgegangen. Ja, ich habe es jetzt nicht gesehen, was ich aber gesehen habe, bevor ich jetzt mit dem Thema komme, weil du hast ja jetzt mir gerade die Steilvorlage geliefert. Wir hatten eben, also kurz mal nochmal den Namen Böhmermann in den Mund genommen und gerade auf das Spiel Bayern gegen Dortmund. Hast du gestern Böhmermann gesehen?
Die ersten 20 Minuten, ja.
Ja, dann hat er ja mal richtig schön Karl-Heinz Rummenigge zerfleischt.
Vernichtet, ja.
Vernichtet, genau. Und ja, aber ich würde sagen, da würde er genau, also... Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich mich gefreut habe, dass die Bundesliga wieder losgeht und dass es so ein bisschen Ablenkung in diesem ganzen Corona-Wahn habe. Mhm. Aber die Quintessenz von allem war ja erstens, der Fußball hat entgegen der Behauptung von Rummenigge eine Sonderrolle beziehungsweise eine Bevorzugung vor vielen anderen. Und es gibt gar keine Begründung zu sagen, warum Fußball jetzt anderen Zweigen wie zum Beispiel Kultur, Theater, Konzert etc. vorgezogen werden sollte, weil es ist wirtschaftlich, macht es weniger aus und es hat genauso eine Daseinsberechtigung und ich fand es einen guten Beitrag.
Ja, lasse ich mal unwidersprochen. Ja. Also komm, fang an mit deinem zweiten Thema. Das erste ist jetzt eben runtergefallen. des technischen Lapsus.
Alle Biene-Meyer-Fans, ja. Billig. Okay, wir hatten schon mal über das Thema gesprochen. Kann ich einen Künstler von seinem Tun loslösen? Also kann ich zum Beispiel...
Von seinem künstlerischen Schaffen.
Von seinem künstlerischen Schaffen, genau. Kann ich mir einen Künstler reinziehen? Kann ich mir Musik von einem Künstler reinziehen, wo ich weiß, dass diese Person... sagen wir mal, kriminelle Handlungen vollzogen hat. Wir hatten damals das Beispiel SLI Dying, wo der Sänger angeblich den oder höchstwahrscheinlich den Mord seiner Frau in Auftrag gegeben hat. Oder wir hatten auch über Michael Jackson gesprochen und was weiß ich. So, und
Kevin
jetzt,
Spacey.
Ja, die Liste ist unendlich lang.
CK Dick.
Trotzdem bin ich jetzt nochmal auf einen leicht anderen Fall gestoßen oder ich sag mal graduell etwas anders gelagert und da würde ich gerne deine Meinung wissen. Und zwar habe ich dir vor kurzem einen Link geschickt von der russischen Deathcore-Band, die ich einfach ultra geil finde.
Kommst du jetzt mit den Tattoos?
Ja, genau. Und weil ich dann geschaut habe, ja, was macht die Band so und wo kommt die her, wie lange ist sie schon auf dem Markt, habe ich gesehen, dass die schon 2015 auch in den Foren sehr, kontrovers umstritten diskutiert wurde, eben aufgrund der Tattoos, die der Sänger hatte, unter anderem eine Sonne, eine germanische Sonne, ne? Die ja auch im Nationalsozialismus eine gewisse Symbolik hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was die Nazis annektiert haben, das muss ja, ne, da kommen ja die Nazis oder die Halbnazis kommen dann immer und sagen, ja, da kommen die Nazis und haben sich ein hinduistisches Symbol angeeignet und deswegen darf ich das so trotz benutzen, bla bla bla. Da will ich gar nicht drauf hinaus, auf diese Relativierungen, sondern ich habe mich halt gefragt, es gibt ja noch andere Beispiele, Freiwild, Böse Onkels, hast du nicht gesehen, wie weit würdest du einem Menschen zugestehen, dass er sich rehabilitieren kann, gerade wenn er in der Öffentlichkeit steht, Und wodurch reicht es, wenn jemand wie diese Person, wie dieser Sänger von der Band, sagt, lass mir diese Tattoos wegmachen und bekenne mich offen zum Antifaschismus? Das ist ja schon eine Spur mehr, als zu sagen, ich bin kein Nazi. Ne? Oder würdest du sagen, ja, gerade wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und damit mein Geld verdienen möchte, ist es weniger glaubhaft und deswegen sollte man trotzdem Abstand von dem künstlerischen Schaffen nehmen.
Um es jetzt mal an dem konkreten Fall der Band, die du angesprochen hast, mit dem Sänger zu erläutern.
Slaughter to Prevail heißen die übrigens, ja, damit wir jetzt nicht...
Also ich kenne die Band erst seit einer Woche, seitdem du sie mir gezeigt hast und finde den Song mega gut, zugegebenermaßen. Und habe aber direkt in dem Zusammenhang, weil ich das dann auf YouTube in dem Sänger so ein bisschen nicht gegoogelt habe, aber so nachverfolgt habe, das dann irgendwie am Rande gelesen, aber mich auch nicht weiter mit beschäftigt. Würde das jetzt mal irgendwie versuchen, dann in das Oeuvre des Künstlers einzuordnen. Also ist die Kunst irgendwie glaubwürdig, plausibel und nachvollziehbar, antifaschistisch oder wie auch immer gelagert, so dass es eben glaubhaft ist, dass er oder mit dem konkurrent ist, was er eben sagt und mit dem einhergeht, von dem er sich distanziert. Ja, also wenn er einfach nur sagt, okay, ich bin kein Nazi, ja, okay, das sagt mir jetzt noch nicht viel auf den ersten Blick, aber wenn man dann irgendwie versucht, okay, die Texte zu lesen oder nachzuvollziehen, was hat er bisher gemacht und in welche Richtung gehen die Texte oder in welche Richtung geht die Kunst, und wenn das glaubhaft sich von dem abhebt oder distanziert, was er vielleicht vor 15 oder 20 Jahren mal gemacht hat, dann würde ich das per se jetzt erstmal nicht verurteilen und ihm für alle Zeiten die Legitimation nehmen, künstlerisch tätig zu sein und auch rezipiert werden zu dürfen oder zu können. Also bei, ja, mit Rammstein war es ja mal ähnlich, dass da auch mal Kontroversen waren, inwiefern ist das irgendwie, geht das irgendwie so in die Blut- und Bodenlyrik und inwiefern ist das auch irgendwie eine Form von problematischer deutscher Lyrik. Und wenn man dann aber anschaut, was die einzelnen Mitglieder der Band, wo die vorher vor Rammstein musikalisch zu verorten waren, wie sie sich immer wieder öffentlich in Interviews oder auch in ihrer Kunst positioniert haben. Und wenn man die Texte dann mal liest, kommt man eigentlich relativ schnell drauf, dass das schon so eine gewisse Provokation, so ein Stilmittel ist, um zu provozieren, ja, aber dass die Message im Gesamten doch relativ deutlich ist.
Ja, also in Bezug auf Rammstein würde ich ja komplett recht geben, aber ich finde, es sind nochmal zwei unterschiedliche Fälle. Also bei Rammstein geht es eher um die Kontroverse, was gehört zur Kunst und was steht als Aussage dahinter. Ja, vieles wird missinterpretiert. Ich kann mich noch an Mann gegen Mann erinnern, wo gesagt wurde, ey, die sind ja total homophob. Ja, nee, im Gegenteil. Also so habe ich sie halt wahrgenommen. Ne? Das ist genau das Gegenteil von homophob. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Kontroverse. Worauf ich jetzt aber mehr drauf abziele, die Musik hat, so viel ich mitbekommen habe, gar keinen politischen Hintergrund. Also du kannst aus den Texten nichts rauslesen. Hey, es ist Deathcore, es geht um Abschlachten, so toll. Das gehört zu dem Genre schon fast dazu. Aber so wie ich aus den Texten rauslesen konnte, waren sie weder antisemitisch noch irgendwas. Es geht halt um diese typischen Themen, sondern es geht auch hauptsächlich darum, dass eben, wie ist jemand, ein Sänger, ein Künstler, in seinem Privatleben, so eine, was ich noch viel schlimmer fasse, als die Tattoos fand, weil das könnte auch jugendlicher Leichtsinn gewesen sein, ist, dass er dann auch noch in so einer SS-Uniform, irgendwie der Klassiker, irgendwie alle lassen sich in SS-Uniform irgendwo erwischen, total bescheuert. Ja, weil Freiwild zum Beispiel genauso. Und ja, da frage ich mich dann halt wirklich, ich tue mich da einfach schwer, so das richtige Maß zu finden. So einerseits muss man jedem Individuum, das ist ja auch so der Sinn, der hinter unserem Rechtssystem steht, dass jeder das Recht auf Rehabilitation hat, je nach Schwere der Tat, ein bisschen mehr, ein bisschen länger. In ganz wenigen Fällen wird einem das abgesprochen und ja, mir stellt sich jetzt einfach die Frage, inwieweit reichen Statements, sich davon loszulösen, von dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Freiwelt sehe, die haben das alles einfach nur negiert, da sind wir nicht oder ist ja eigentlich gar nicht so und die, die uns zu beschimpfen, sind eigentlich selber. Und dieser Typ oder diese Band hat dann direkt die volle Breitseite ausgefahren, so wir sind antirassistisch, wir sind tolerant, wir sind gegen Homophobie, wir sind gegen Sexismus, Love Music Hate Racism. So, das ist ja dann wirklich so, finde ich, so, was du an Statements rausbringen kannst, so ziemlich das Klarste, was du machen kannst. Aber ich tue mich schwer damit zu sagen, okay, das reicht jetzt. Das ist so ein innerer Kampf bei mir jetzt zu sagen, okay, darf ich die Musik jetzt weiterhören? Und das wird bestimmt auch beeinflusst von der Cancel Culture so ein bisschen, die wir auch schon thematisiert hatten.
Also bei Freiwild, mit denen habe ich mich jetzt schon mehrere Jahre gar nicht mehr auseinandergesetzt. Also erstens, weil ich die Musik scheiße finde und zweitens, weil mir die Texte einfach auch nichts geben. Aber vor ein paar Jahren hatte ich so 2012, 2013 mich mal ein bisschen mit dem Phänomen der Band beschäftigt. Und da kam ich zumindest in der Zeit zu dem Ergebnis für mich, dass die Texte und die Musik sich nicht so deutlich distanzieren, wie sie es sollten. Und dass dann doch schon immer wieder so manchmal en passant, manchmal sehr explizit, dann doch wieder so Bezüge da waren, die bei mir den Eindruck hinterlassen haben, okay, also irgendwie sind einige der Vorwürfe oder der Kritikpunkte, die in Bezug auf die Band, ihre Biografie, ihren politischen Hintergrund geäußert werden, berechtigt. Ich weiß auch nicht, was sich in den letzten Jahren getan hat. Aber ich finde, die Texte damals waren relativ klar zu lesen und haben sich nicht distanziert oder waren nicht gänzlich anders zu lesen als die Vorwürfe, die dann gerade in Bezug auf den Sänger mal geäußert wurden. Der hat ja auch eine relativ klare Vergangenheit und Biografie vorzuweisen.
Ja, stimmt. Und die Texte sind und bleiben ja für mich auch äußerst...
Das sind identitäre Texte.
Genau, identitär, nationalistisch. Ja, also es entspricht ja auch gar nicht so unserer beider politischer Ausrichtung. Aber wie würdest du dir jetzt diesen anderen Fall sehen? Wie würdest du jetzt bei...
Ja, Alter, das ist super schwierig zu sagen, weil ich die Band auch nicht gut kenne. Also das ist jetzt ein Lied, ich finde es super. Geht halt nach vorne. Würde übrigens noch eine Anmerkung lassen. Deathcore-Texte gehen ja nicht grundsätzlich nur ums Abschlachten, sondern denk nur an Die Artist Murder, die sind ja sehr politisch, ganz häufig ja, nicht. Ja. Und habe die Texte jetzt noch nicht gelesen, der Band. ganz schwierig.
Wie gelesen? Hör sie doch einfach an.
Ja, da muss man sehr genau hinhören, zumal ja Teile auf Russisch sind, weil ich das richtig gehört habe. Nee, aber ganz schwierig zu sagen und zu entscheiden. Also weiß es auch nicht. Also ich würde das erstmal, okay, er hat sich irgendwie distanziert. Wenn ich die jetzt mal höre, komme ich jetzt nicht direkt in die Identitätskrise und hinterfrage meine politischen Standpunkte. Aber wenn ich jetzt irgendwie den Eindruck hätte, okay, die Band ist problematisch und auch die Texte gehen irgendwie in eine merkwürdige Richtung, dann würde ich es wahrscheinlich sein lassen. Ja. Aber es ist grundsätzlich ganz schwer zu entscheiden. Bei Musik ist es vielleicht noch mal was anderes als bei Schauspielern oder je nachdem auch bei Literaten.
Inwieweit?
Ja, weil bei einem Film zum Beispiel, nehmen wir mal Kevin Spacey als Beispiel, weil das noch mal ein anderes Konstrukt und noch mal ein komplexeres Konstrukt ist als eine Band oder ein einzelner Musiker, der in seinen Texten ja auch für gewöhnlich seine persönlichen Gefühle, Motive, Ansichten verarbeitet oder repräsentiert. Während ein Schauspieler Texte von Drehbuchautoren spricht, immer oder meistens mit anderen interagiert, da ist ein Regisseur dahinter, da ist eine Produktionsfirma dahinter und er spielt eine Figur. Und da sind nochmal so viele Abstraktionsebenen zwischengeschaltet und so viele vielleicht auch Korrektive zwischengeschaltet, dass ich sagen kann, okay, Kevin Spacey mag vielleicht ein Arschloch sein, aber deshalb ist er kein schlechter Schauspieler und deshalb kann ich ihm die Figur abnehmen, die er da spielt. und die ja vermutlich gut spielt. Und bei den Literaten kann ich auch sagen, okay, das Werk ist halt gut, ist gute Kunst, aber menschlich mag der Autor vielleicht ein Arschloch sein.
Verstehe.
Aber das ist bei Musik anders, weil Musik eher auf die Emotionen geht, weil Musik nochmal stärker auch auf die eigene Identität zielt, als jetzt ein einzelner Film oder ein einzelner Roman oder ein Drama.
Was auch. Ja, okay, du zielst jetzt darauf ab, wenn ich meine eigenen Gefühle etc. in einem Songtext mit reinbringe oder die dort verarbeite, aber da, also den Unterschied zwischen Literat und Musiker erschließt sich mir noch nicht so ganz, weil da ja immer mehr auch so ein bisschen diese Trennlinie verschwimmt. Ja. Ich meine, du weißt es selber, der Literaturnobelpreis ging auch an einen Musiker und genauso, ja, wenn ich Literat bin, schreibe ich ja auch Texte, wo vielleicht meine eigenen Ansichten mit reinfließen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht.
Nehmen wir mal R. Kelly. Ja, also wenn der von Liebe singt, dann habe ich halt ein schlechtes Gefühl.
Ja.
Weil ich weiß, wie es gemeint ist. Bei Peter Handke kann ich die Werke lesen, kann vielleicht mit seiner politischen Meinung, kann anderer Meinung sein, aber die Literatur trotzdem wertschätzen.
Mhm.
Oder weiß ich, ob Goethe ein geiler Kerl war? Keine Ahnung. Aber er hat trotzdem großartige Literatur geschrieben.
Ja, stimmt.
Schiller war zum Beispiel ein Choleriker, aber er hat trotzdem tolle Werke geschrieben.
Ja.
Also, keine Ahnung, ob er einer war, aber man liest so in den Autobiografien, in den Biografien.
Mhm.
Also insofern, ne, keine Ahnung, wer ist der Mensch, der irgendwas produziert? Kann ich in den Kopf gucken? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann irgendwie bewerten, was sagen auch die Werke und die Kunst aus, die dahinter steht, und gibt die mir irgendwas? Und wenn ich dann aber weiß, wie bei R. Kelly, okay, da steht das und das dahinter, da steht die und die Person dahinter und die verarbeitet das halt in seiner Musik, dann habe ich darauf halt keinen Bock. Und das hat auch nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern ich cancel den halt für mich persönlich. Aber das ist keine Kultur, sondern das bin ich als Einzelner.
Was du machst, ist immer Kultur.
Nee, es stimmt nicht. Kultur sind die Gewohnheiten und Standardisierung eines Kollektivs, Alter.
Du Scheiße.
Ja.
Oh, fuck. Das ist manchmal anstrengend.
Ja gut, wenn du hier so ankommst und sagst, ja. Alles, was du machst, ist Kultur.
Ich wünschte, ich könnte doch die ganzen Max Weber-Definitionen aus meinem Politikstudium, aber ich habe sowas immer gehasst. Aber ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Und ich glaube, ich gehöre eigentlich fast selber zu dieser Riege. Das ist mir nämlich jetzt nochmal diese Woche bewusst geworden. Zum Glück, einerseits zum Glück, aber andererseits auch zu meinem Erschrecken hatte ich die Kinder nämlich im Auto, und du hast mich ja kennengelernt als eigentlich relativ friedfertigen, netten Menschen. Aber wie ist das bei dir, wenn du Auto fährst?
Also wenn ich werde zum absoluten Monster, wenn ich Auto fahre.
Komisch, ne?
Der Straßenverkehr macht mich zum Monster.
Also das ist bei mir aber genauso. Es ist bei mir genauso. Und einerseits habe ich mich geschämt, weil ich überhaupt ausgerastet bin. Andererseits habe ich direkt intuitiv gemerkt, Kinder im Auto, keine schlimmen Wörter. Aber ich habe aufs Lenkrad gehauen, ich habe geschrien, habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Fährt jemand auf der Landstraße 50, dann platzen mir...
Da sagst du doch nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Nee, sowas.
Dieser Kretin, was erlaubt er sich?
Nee, also da kommt wirklich die unterste Schublade bei mir raus. Und ich habe die Theorie, die ich da mal gelesen habe, ist deswegen, weil du in einem Auto sitzt und erstens den Gegenüber, den Fahrer, nicht als Menschen wahrnimmst, sondern nicht als ein Subjekt, sondern als ein Objekt. Theorie Nummer eins. Und die zweite Theorie ist, dass es ähnlich wie bei Hate Speech im Internet, dass da so eine Distanz zwischen dir und dem Objekt ist, dass du ja gar nicht in Rechtfertigungsnöte kommst, zu sagen, warum schreien sie mich an, warum nennen sie mich einen Blablabla. Die erste Theorie würde ich aber direkt mal wieder von mir weisen. Ich habe direkt im Kopf, was für ein blöder, bescheuerter Mensch da in diesem Ding sitzen muss und was ihm doch am besten passieren sollte, dass er endlich aufhört. Weißt du, was ich am liebsten hätte? Diesen Kung-Fu-Film verarsche mit dieser riesigen Faust, Fist of Fury, wie die hieß, ne? Die von oben kam und so voll in die Fresse rein. Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass wie so aus so einer Luftwolke so eine Fee eine riesige Hand in die Luft zaubert und es dann einfach nur eine Mega-Schelle gibt. Das würde ich mir wünschen.
Okay, Gewaltfantasien-Check.
Haben wir ja, abgehakt. Auf jeden Fall.
Aber in dem Zusammenhang, also ich bin ja jetzt seit einem Jahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist vermutlich ein bisschen mehr unterwegs noch mit dem Auto, aber ich fahre jetzt seit einem Jahr dann doch deutlich weniger durch den Shutdown und hatte jetzt auch irgendwann mal zwischendurch eine Zeit, so fast 2-3 Wochen, wo ich wirklich kaum Auto gefahren bin. Und dann aber jetzt zuletzt vor ein paar Tagen auch eine Situation, wo ich wieder dachte, Jesus Maria im Himmel, also wer fährt wieder da vor dir? Ne?
Das so, für mich. Genau. Check.
Ja. Ne? Genau wie du es gerade formuliert hast. Und dann dachte ich, was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Was ist das? Und dann wusste ich es wieder. Okay, ich habe mich einfach super lange nicht mehr aufgeregt, nicht mehr echauffiert, weil ich so wenig Auto fahre. Und sobald ich im Auto sitze, kommen aber wieder diese cholerischen Anfälle. Und da sieht man eigentlich, Autofahren ist ungesund. Also weniger Autofahren, weniger hoher Blutdruck, weniger Aufregung.
Auf jeden Fall. Blutdruck ist eine sehr gute Sache.
Aber ja, Autofahren ist, Straßenverkehr ist absolute Hölle. Also genau wie beim Einkaufen. Ich habe dir das ja schon mal gesagt, beim Einkaufen. Einkaufen und Autofahren, da werde ich echt zum Misanthrop. Also es ist unglaublich. Die Leute regen mich so, auf im Straßenverkehr, genauso mit ihren Einkaufswagen, wenn die überall rumcruisen und rumkreuzen und haben nur ihren Tunnelblick.
Ja. Weißt du, was echt meditativ ist? Das hatte ich gemerkt, als ich mit meiner Freundin mit dem Wohnmobil durch Schweden gefahren bin. Erstens viel weniger Verkehr, viel weniger Autos. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Schweden gelebt, zwar ohne Auto, aber man hat es ja trotzdem mitbekommen, nie einen Stau erlebt. Geschwindigkeitsbegrenzung maximal 120, eher meistens 90. Die Straßen sind gepflastert von Blitzern, wo aber nur jeder Zehnte scharf geschaltet ist. Du weißt es aber nicht. Russisch Roulette, hat keiner Bock drauf. Also halten sich alle strengstens an die maximale Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber es sind auch weite Strecken zu fahren. Das heißt, niemand vergeudet Zeit. Und das heißt, du kannst quasi davon ausgehen, wenn irgendwo 90 erlaubt sind, fahren alle zwischen 85 und 95. Und das führt dazu, dass dir weniger Autos in die Quere kommen. Also es tingelt dich niemand aus, es schneidet dir niemand den Weg. Und diese 2 Wochen, die waren so erholsam, was das Autofahren anging. Du hast dich währenddessen gar nicht mehr auf das Autofahren konzentriert, sondern auf alles andere, weil das war wie so ein Autopilot. Quasi. Und
es geht mir aber in allen anderen Ländern außer Deutschland so, weil das
um Gottes Willen, Frankreich, wirklich, wirklich, Frankreich?
Naja, also, immerhin hast du da auch die Geschwindigkeitsbeschränkung, kannst den Tempomat einstellen und brauchst keine Angst haben, dass dir auf der linken Spur jemand mit 200 hinten drauf fährt.
Also wir wohnen beide an der Grenze zu Luxemburg und du bist schon öfters mal nach Luxemburg
gefahren. Ja, die Luxemburger sind natürlich ein rotes Tuch.
Ja, wo dann, also ich war ein Porsche Cayenne.
Moralisch wie als auch im Straßenverkehr.
Also ich finde, ich kann dir einen Haufen Länder aufzählen. Italien, das ist absolutes Chaos.
Italien ist der absolute, das ist das Highlight.
Ja. Geil,
also auch wenn du, musst du mal drauf achten, also wenn du irgendwo in Italien unterwegs bist, in einem Kreisverkehr, erste Ausfahrt Milano, zweite Ausfahrt Milano, dritte Ausfahrt Milano, vierte Ausfahrt Milano. Das ist kein Witz.
Und Rot ist meistens nur eine Empfehlung. Also man ist eine Empfehlung, du solltest oder könntest jetzt vielleicht anhalten, wenn du es nicht machst, passiert ja auch nichts, du kannst trotzdem über die Straße gehen.
Naja, aber da hilft ja immer das, ne? Du weißt es ja, gerade so.
Ja. Und das andere Extrem, das ich erlebt habe, war in Thailand. Da wird gehupt wie eine Sau. Da kannst du aber nicht schneller als 30 fahren, weil Bangkok, das ist einfach verstopft ohne Ende. Und ja, also da sind die Leute auch mega entspannt. Da wird eine zwei- oder dreispurige Straße wird zur siebenspurigen. Wenn ich weiß, was in Istanbul, und ich will gar nicht wissen, wie es in anderen Ländern der Welt noch abgeht. Und das ist dann schon wieder, das war dann too much für mich. Also da hätte ich selbst als jemand, der gerne Auto fährt und sich auch gerne manchmal aufregt, man geht ja so ein bisschen, suhlt sich ja manchmal dann auch in seiner Selbstgerechtigkeit,
Genau,
Selbstgerechtigkeit,
in so einer
aber
vermeintlichen Überlegenheit.
genau.
Ja.
Da bin ich mit Freunden, mit Freuden ins Tuk-Tuk gestiegen und habe mich einfach rumkarren lassen. Ich habe zwar auch so einen Hauch von, ja, von Todessehnsucht gehabt, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Auf jeden Fall. Auch ein Land, in das ich gerne mal wieder, wo ich gerne mal wieder hin würde. Also Südasien hat es mir echt angetan. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
Nee, ich war noch nie in Asien. Aber mich zieht es auch gar nicht dahin. Ich habe nichts am Hut mit asiatischer Kultur und mich zieht da nichts hin. Gar
Gut, ist
nichts.
natürlich auch jetzt weit gefächert, ja. Also von Indien nach China, von
Ja.
Kambodscha bis Mongolei ist ja
Triggert mich alles nicht.
alles nicht.
Nee.
Seltsam, seltsam. Also ich könnte es eigentlich nur empfehlen. Naja, auf meiner Landkarte fehlt im Grunde genommen von den Kontinenten her noch Südamerika und Australien. Ja, wobei mittlerweile hätte ich auch schon fast wieder ein schlechtes Gewissen. Also ich würde gerne mal nach Chile. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es relativ ähnlich zu Deutschland sein soll, weil es dann irgendwie quasi so den Sprung erstmal leichter macht. Aber es reizt mich irgendwie, das Land, weil es irgendwie so schmal ist, aber sich so lang erstreckt und trotzdem viele Unterschiede hat. Und ja, irgendwie Chile reizt mich. Aber allein der Flug dorthin dauert ewig lang, kostet einen Haufen Geld und wer weiß, was man alles in die Luft reinbläst. Also. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Wasserstoffflugzeug.
Und vergrößert deinen Fußabdruck, deinen ökologischen, ins Unermessliche.
Dann vergrößert auch so mein Fußabdruck, weil ich kriege immer Wasser in die Füße, wenn ich fliege. Und dann wird der Fuß, der schwillt an. So, dann wird der Fußdruck automatisch. Weiß ich glaube ja aber an den modernen Ablassbrief. Ja? Also früher, ich kann mich noch an den Religionsunterricht erinnern, früher hat die katholische Kirche ja Ablassbriefe angeboten, damit man sich von seinen Sünden reinwaschen konnte, indem man einfach ein bisschen Geld oder auf Trierisch sagt man Lovi an die Kirche zahlt und auf einmal war der liebe Gott einem wieder wohlgesonnen. Und das Gleiche bietet ja Atmosphäre auch an. Da bin ich drauf gestoßen, als ich damals bei der Grünen-Fraktion im Europaparlament ein Praktikum gemacht habe und die Parlamentarier haben und auch Angestellten haben alle Wert drauf gelegt, wenn sie fliegen müssen, dass dann auch über Atmosphäre diese Zertifikate gebucht werden. Ich war dafür zuständig, daher weiß ich das. Ja, kann man sagen, entweder ist das ein moderner Ablassbrief, andererseits finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sagt, wenn sich das eine nicht vermeiden lässt, dann versuche ich es durch etwas anderes zu kompensieren. Und es ist ja jetzt unbestritten, dass man dadurch, wenn man Aufforstungsprojekte fördert, tatsächlich auch die CO2-Reduzierung unterstützt. Ja.
Ja, finde ich auch eine gute Sache. Ich glaube, das macht es auch irgendwie das Maß und Mitte. Ne? So. Also wenn du irgendwie immer sagst, okay, ich möchte gerne nach Chile und es war schon immer ein Traum oder ein Ziel, also wäre es ja auch irgendwie Quatsch zu sagen, nee, mache ich auf gar keinen Fall, sondern wenn man dann so eine Möglichkeit hat, das irgendwie auszugleichen, dann okay. Aber wenn es dann irgendwie dann, wenn man es macht und man fliegt dann aber 20 Mal pro Jahr durch die Gegend, dann finde ich es irgendwie wieder lächerlich.
Ja.
Dann,
Und
weil
vor
dann ist
allem
es
spielst du jetzt
unglaubwürdig.
wahrscheinlich auch auf Inlandsflüge
Ja,
an.
zum Beispiel.
Das liegt aber auch daran, dass unser Bahnsystem einfach total unattraktiv ist. Also, wobei, während Corona bin ich jetzt mehr Bahn gefahren als davor das Jahr und muss sagen, es ist total entspannt. Jeder einzelne Zug kam pünktlich an, weil es waren ja viel weniger Leute. Ich brauchte keine Sitzplatzreservierung. Also, das war total entspannt. Zu den Flügen wollte ich noch eins sagen. Ich finde es aber schon irgendwie total traurig, dass es sowas wie Atmosphäre überhaupt geben muss, dass du quasi deinen CO2-Abdruck selbst bepreisen musst und begleichen musst, also Eigeninitiativ, anstatt dass das jedem ja, als Pflicht quasi aufgebunden wird, also dass du sagst, Man könnte mal damit anfangen, Kerosin genauso zu besteuern wie ein normaler Sprit. Ja, also warum wird Autofahren mehr besteuert als Fliegen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Im Gegenteil, da müsste auch noch mal eine CO2-Abgabe obendrauf kommen. So. Und das, was Fliegen dann kostet, ja, das muss es dann halt eben kosten. Und wenn wir sagen, ja, aber dann kann sich eine kleine Familie nicht mehr leisten, nach Malle zu fliegen, ja, dann müssen wir eher daran arbeiten, dass Einkommen gerechter verteilt wird, anstatt zu sagen, wir hatten ja auch schon das Thema beim Fleisch, war ja genau das Gleiche. Also es wird immer irgendwie, das Pferd von hinten aufgezäumt, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist nämlich so mit so, was ich so rausgehört habe, die Hauptargumentation.
Ja, aber ich weiß nicht, das finde ich auch irgendwie immer so, also man darf jetzt Gerechtigkeit auch nicht mit Gleichheit verwechseln. Also so, wenn jetzt irgendwie, na, du kannst dir wahrscheinlich auch nicht leisten, 5 Wochen im Hilton zu wohnen. Ja, so ist es halt. Also, ja, und Leute, die Millionäre sind, können es halt leisten. Ja, so what? Also immer zu sagen, ja, dann kann sich irgendwie XY das und das nicht mehr leisten. Ja, es gibt auch 100.000 Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Ich hätte auch gerne eine Finca auf Mallorca und so in dem Teil, auf dem Teil der Insel, wo weniger los ist. Ja, kann ich mir aber nur mal nicht leisten. So ist es halt. Get over. Ja, so.
Ich kann mich ja richtig gut vorstellen in so einer Hängematte.
Ja, ich mich auch.
Mit so einem riesigen Hut und so einem Zweig im Mundwinkel. Den Hut so ins Gesicht reingezogen. Ja, doch, kann ich mir richtig so gut vorstellen.
Kennst du diese geile Werbung? Ich weiß, von irgendeinem Glückslosgedöns. Ja, ich habe es mir auch verdient. Und dann, also, ja, du hast einmal losgekauft. Ja, aber ich habe auch was Gutes getan. Ja, genau so. Genau so. Ja.
Also somit kannst du ja jedes Glücksspiel irgendwie rechtfertigen, zumindest Lotto, weil...
Über Jahrzehnte den Müßiggang frönen.
Ja.
Herrlich. Ja. Das macht man viel zu wenig. Also, aber ich kann es mir leider nicht leisten. Heute ich deshalb rum und sage, die Gehälter müssen angeglichen werden, damit ich mir das auch leisten kann? Nee.
Ja, tust du ziemlich oft.
Nö, eigentlich nicht, mir geht's ganz gut.
Ach, du hast letztens doch gesagt, also die Beamten, die müssten ja jetzt auch mal wieder einen Schluck aus der Pulle bekommen. Ich weiß, das hast du nicht so 100%.
Ich habe es auf die Arbeitszeit bezogen.
Ja.
So, pass auf, ich habe auch noch ein Thema. Ja, wollten in den Deep Talk, jetzt haben wir 35 Minuten hier an der Oberfläche gefischt.
Moment.
Wie sieht's in 2 Jahren aus? Wie sieht Deutschland in 2 Jahren aus?
Also es wird sich in Bezug auf Hygiene einiges geändert haben, in Bezug auf Begrüßungskultur. Ich glaube, das mit dem Händeschütteln, das werden wir am Anfang wieder für einige Leute machen, weil man es wieder darf. Also ich werde es, glaube ich, nicht mehr so oft machen.
Vielleicht ist irgendwie voll unnötig, oder?
Also obwohl, vielleicht eine Ghetto-Faust, wobei ich mir dann denke, wenn ich bei Tarifverhandlungen bin und dann einem Geschäftsführer von der Gegenseite einfach mal eine Ghetto-Faust
gebe. Ja, hol den Schlagring mit.
Jawohl, diese Motivation will ich sehen. Ich glaube, das, was am Anfang dieser Pandemie so auch in den gerade auch progressiven Medien so waren, das ist jetzt die Chance, alles zu verändern. Das wird alles komplett revolutionieren. Es war ein Katalysator für vieles, für viele Entwicklungen, die sowieso gekommen wären. Die werden jetzt um einige Jahre beschleunigt. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich glaube, dass in 2 Jahren, wenn alle durchgeimpft sind, es schon wieder relativ nah an das geht, was vorher passiert ist. Also es werden sich Nuancen geändert haben, aber es ist nicht alles komplett anders. Ich denke, wir werden eine andere politische Konstellation haben. Ich spekuliere momentan darauf, dass wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen, bin ich ziemlich sicher. Und da ist dann auch nochmal interessant, wie das Thema Ökologie vorangetrieben wird. Da will ich jetzt vielleicht auch nicht zu weit reingehen, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch etwas enttäuscht wird, tatsächlich. Ja, aber du hast diese Frage gestellt. Welche Gedanken hast du dir gemacht? Was glaubst du, wie Deutschland in 2 Jahren aussieht? Offene Grenzen. Komplett offene Grenzen.
Also ich glaube auch, dass vieles wieder so wird wie vor der Pandemie. Aber ich muss auch zugeben, dass ich einfach so eine Angst, zu krass formuliert, aber schon so eine Furcht habe davor, wie es vielen Menschen wirtschaftlich gehen wird nach der Zeit und wie sich das dann tatsächlich auch politisch widerspiegeln wird. Also schon so ein bisschen die Befürchtung, dass dass gerade die AfD schon enorm davon profitieren wird, auch wenn sie eigentlich nichts zu bieten hat. Also das merkt man ja, die können ja im Moment wenig Qualifiziertes, also was heißt im Moment, aber sie geben ja auch jetzt in der Pandemie wenig Qualifiziertes zutage und haben jetzt auch keine Lösung, keine Konzepte, die überzeugen würden. Aber ich glaube trotzdem, dass bei vielen schon eine Politikverdrossenheit eingesetzt hat oder einsetzen wird. Ich beobachte das auch bei mir ganz extrem in den letzten Wochen und Monaten. Und wenn das sich das noch paart mit wirtschaftlicher Not oder sogar Existenznöten, dann weiß ich nicht, wie sich das auf die auf die Mehrheitsverhältnisse auswirken wird. Und das beschäftigt mich schon im Moment schon sehr, weil ich immer auch öfter selbst an mir merke, dass ich so zu einem, also Wutbürger wäre zu viel gesagt, aber dass ich schon oft auch denke, ich bin schon sehr unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft. Obwohl ich sonst immer sehr darauf, also zumindest versuche, das abzuwägen und besonnen zu bleiben und zu sagen, okay, also das ist auch irgendwie eine Position, die undankbar ist, gerade in der Krise. Und eine Krise zeichnet sich auch meistens dadurch aus, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Aber wenn ich jetzt so die letzten Wochen sehe und die Entscheidungen und die Parameter oder Kriterien, nach denen entschieden wird, die für mich nicht mehr nachvollziehbar sind, ich glaube, für viele nicht mehr nachvollziehbar und dass doch schon einiges schiefläuft im Moment, und zu langsam läuft, dann habe ich schon Angst, dass es auch bei Leuten der Fall sein wird, denen es vielleicht wirtschaftlich viel, viel schlechter geht als mir. Und da bin ich schon gespannt und aber habe auch die Befürchtung, dass sich das, dass das nicht ganz an den politischen Mehrheitsverhältnissen vorbeigehen wird.
Also erstmal muss ich dir recht geben, ich habe diese Beobachtung auch ein bisschen gemacht. Also wir kennen es ja jetzt noch nicht Ewigkeiten, aber im letzten Jahr haben wir uns ja doch des Öfteren ausgetauscht und dann da hat man schon gemerkt, dass du in deinem Ton rigoroser wirst und auch nicht mehr so viel Bock hast, irgendwie abzuwägen, sondern da auch irgendwie resoluter bist in dem, was jetzt gerade deine Meinung ist, was du scheiße findest. Das ist ja auch in Ordnung. Und diese Befürchtung, von der du, also davon mal abgesehen, ich bin auch nicht mit allem zufrieden, auch gerade diese ganzen Restriktionen, die wir teilweise hatten, nur eine Person aus einem anderen Haushalt und hast du nicht gesehen, finde ich im Detail vieles falsch. Ich finde es scheiße, dass wir kein Mindestkurzarbeitergeld haben. Ich finde es scheiße, dass nicht von vornherein gesagt wird, dass die Hartz-IV-Sätze angehoben werden, damit auch ärmere Menschen sich leisten können, in der Pandemie zu schützen. Aber in allem, muss ich sagen, hat sich bei mir jetzt nicht so dieser große Verdruss eingestellt. Und die Angst, die du hast, die hatte ich am Anfang auch. Die hatte ich am Anfang auf jeden Fall auch, weil es ja irgendwie immer so dieses Einfallstor ist von den Rechtspopulisten. Am Anfang war es der Ärger in der Finanzkrise und die Entfremdung und da ist so dieser Euro-Hass aufgeschwommen. Das hat ja erstmal der AfD überhaupt den Zutritt gegeben. Und dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise. Und das hat natürlich dann so richtig die AfD befeuert. Und jetzt hat man gedacht, okay, jetzt kommt die nächste, in Anführungszeichen, Krise. Und die sind ja eben die Nutznießer davon, die schüren Ängste, die schüren Hass. Und das treibt ja dann mehr Wähler wieder zu ihnen. Aber ich finde, das hätte man jetzt schon merken müssen. Also das müsste ja jetzt schon umgemünzt sein, sage ich mal, auch in Bezug auf die Wahlumfragen. Und du hast es ja richtig gesagt. Also wenn du dir die Bundestagsdebatten anschaust, die widersprechen sich ja innerhalb der Partei oder auch Personen, sagen in der einen Woche das und zwei Wochen später sagen sie nehmen sie eine total konträre Haltung ein. Also,
ja, aber das ist bei den regierenden Parteien auch so.
Ja, aber so krass finde ich es nicht.
Also ich finde eher das erstaunlich, dass sowohl die Liberalen als auch die FDP und, wenn wir ehrlich sind, auch die Grünen relativ wenig Substanzielles zu sagen haben und auch klare, offene Flanken attackieren. Also das ist finde ich erstaunlich, wie wenig das passiert. Aber auf der anderen Seite finde ich nicht, dass irgendwie eine Stringenz zu erkennen wäre, in dem, wie die politisch Handelnden oder Führenden gerade handeln.
Ja, eine Stringenz kann man da auch vielleicht gar nicht erwarten. Also ich meine, es
ja, aber Alter, also jetzt machen wir es mal konkret. Also jetzt sind wir doch so ein bisschen in der Corona-Politik, aber es macht ja nichts. Also das ist jetzt auch, wir sagen jetzt nichts Neues, aber das ist jetzt auch in den letzten Tagen hinlänglich kritisiert worden. Aber wenn ich vor 4 Wochen sage, okay, 50 ist der Richtwert und eigentlich müssen wir auf die 35. So, und dann gucken wir weiter, wir treffen uns in 4 Wochen wieder und die Inzidenz stagniert nicht nur, sondern sie geht wieder hoch. An Impfungen ist bisher äußerst wenig passiert im Vergleich zu anderen Ländern. An Selbsttests ist bisher auch äußerst wenig passiert. Es kommt jetzt langsam, aber es ist jetzt gerade noch nichts passiert. Und zu dem Zeitpunkt von ein paar Tagen, als die neuen Beschlüsse gefasst worden sind, auch nicht. Und dann kommen wir 4 Wochen später wieder zusammen und sehen, okay, die Inzidenz steigt wieder. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Und jetzt ist auf einmal der Richtwert 100. Tut mir leid, das ist für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nachvollziehbar, nach welchen Parametern da entschieden wird. Was sind die Kriterien, nach denen entschieden wird? Ich kann eine einzelne Maßnahme kritisieren, ich kann sie gut finden oder schlecht finden, kann mit Freiheitsrechten, mit Grundrechten argumentieren, mit Schutz, mit Gesundheitsschutz. Man kann eine Richtung wählen, aber ich finde, es muss irgendwie für uns nachvollziehbar sein, nach welchen Kriterien gehandelt wird. Und wenn ich nicht weiß, warum jetzt anders entschieden wurde, warum jetzt andere Kriterien gelten als vor 4 Wochen, als vor 8 Wochen, dann weiß ich auch nicht, ob die gleichen Kriterien in 4 Wochen gelten, wenn die sich wieder treffen, ob dann wieder ganz andere Gründe ausschlaggebend sind. Und das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Also wenn da eine klare Strategie dahinter wäre und gesagt wird, okay, wir haben jetzt genügend Tests, wir testen strikt durch, ja, zum Beispiel haben wir in Schulen jetzt einmal pro Woche Tests oder wir testen das gesamte Gesundheitspersonal oder was auch immer. Wir haben jetzt genügend Impfstoff, wir geben das jetzt in die Praxen. Deshalb können wir jetzt so langsam auch wieder öffnen und wir können jetzt einen anderen Richtwert anlegen. Dann wäre das noch irgendwo nachvollziehbar, aber zum jetzigen Zeitpunkt hat sich an der Infrastruktur in Bezug auf Selbsttests und Impfungen nicht so viel getan, als das für mich nachvollziehbar wäre, warum jetzt wieder ganz andere Werte gelten. Und es ist auch nicht so kommuniziert worden. Und das, finde ich, führt bei mir nicht nur zu Politikverdrossenheit, sondern es führt auch nicht zu Wut, aber es führt schon zu einem massiven Unverständnis. Und ich verliere massiv den Glauben an die Kompetenz der politisch Handelnden.
Ich will nicht manchen Politikern mehr Kompetenz zusprechen, als sie vielleicht haben. Mir allerdings auch nicht. Ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich muss dir teilweise widersprechen. Ich sage mal erst, wo ich dir mit dir übereinstimme. Ich stimme mit dir überein, dass unsere Impfpolitik im Nachhinein die falsche war. Auch die europäische Beschaffungspolitik mit Preisen zu falschen. Allerdings haben da anscheinend auch einige Lieferanten Schindluder getrieben. Dann die Selbsttestung die breite Testung, das ist schon etwas, was ich seit Monaten nicht verstehen kann. Bin ich auch vollkommen bei dir. Und trotzdem finde ich, ist das etwas zu sehr schwarz-weiß gedacht oder auch gewollt, zu sagen, ich möchte jetzt, das wird ja von vielen Oppositionsparteien, vor allem die FDP, ich möchte von Ihnen einen 7-Stufen-Plan haben, schon im Dezember gefordert, wie das hier jetzt alles zu verfahren hat und dann machen wir das und das. Daraus resultiert ja aber dann auch erstens diese Versteifung auf den Inzidenzwert. Das ist ja auch eine Diskussion, die geführt wird. Ja? Und das kannst du ja nicht als einzigen und absoluten Wert, weil das Problem ist ja äußerst vielschichtig und es ändert sich ja tagtäglich. Jetzt überleg dir mal, wir hätten uns im Dezember schon, als dann nochmal Verschärfungen kamen, gesagt, wir einigen uns auf einen Stufenplan. Damals war von den Mutanten schon die Rede, aber es war nicht klar, wie sehr die sich durchsetzen. Im Januar hatten wir schon wieder eine ganz andere Situation. Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, aber es treibt mich jetzt nicht in die Wut, wenn ich sehe, dass das, was vor 4 Wochen gesagt worden ist, jetzt nur noch teilweise Gültigkeit hat. Und ich einige Politiker. Gestern war das Duell zwischen Malu Dreyer und dem Christian Beilhoff, CDU, hier in Rheinland-Pfalz. Da wurde das zumindest teilweise auch thematisiert. Und es wurde auch thematisiert, warum man es wieder anders sieht, weil man gemerkt hat, dass trotz einer Inzidenz um die 50 eine Nachverfolgbarkeit momentan möglich ist, dass man das Gefühl hat, dass man auch bei einer Inzidenz von 50 oder 60 die Möglichkeit hat, das einigermaßen einzudämmen, dass die Mutanten sich zwar immer größeren Anteil haben und wenn diese Krankheit zuschlägt, auch gefährlicher ist, auch vielleicht einen anderen Krankheitsverlauf hat. Andererseits nicht in der Art und Weise, wie man es zuerst befürchtet hat. Ich gehe davon aus, wenn es diese Mutation nicht gäbe, wären wir gerade wahrscheinlich bei einer Inzidenz von 10 bis 20. So. Und ich gestehe es dann diesen Menschen, die in der Entscheidungsgewalt sind, schon zu, nicht genau zu wissen, was jetzt der goldene Weg ist. Und ich habe schon die Vermutung, oder ich sehe schon, dass die Politiker, die Ministerpräsidenten und das Bundeskanzleramt, auch wenn ich politisch nicht von vielen oder mit vielen mitgehe, dass sie sich schon versuchen, auch an der Wissenschaft zu orientieren. Mittlerweile, Gott sei Dank, nicht nur an den Virologen und Epidemiologen, sondern auch an den Sozialwissenschaftlern. So. Und man kann ja nicht alles transparent nach außen diskutieren. Manche Leute verstehen es ja auch einfach nicht.
Da gehöre ich dazu. Ich verstehe es auch nicht mehr. Das meine ich ja.
Naja,
es ist nicht mehr nachvollziehbar. Deshalb habe ich ja eben gesagt, ich weiß das. Ich habe ja auch schon, jetzt nicht nicht im heutigen Gespräch, aber zu anderer Zeit schon mal gesagt, der Inzidenzwert darf nicht der einzige Wert sein, nach dem sich menschliches Leben ausrichtet und bemessen lassen sollte. Völlig d'accord. Aber das ist eben vorher 8 Monate so kommuniziert worden. Und es ist nicht klar kommuniziert, warum jetzt umgeschwenkt wird. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, wann welche Kriterien gelten und warum wie entschieden wird. Für mich nicht mehr. Und ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich noch zu den politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern gehöre. Und dass andere schon längst abgeschaltet haben, weil die Kommunikation mittlerweile, es tut mir leid, ein Desaster ist. Und gepaart kommt dann noch diese Inkompetenz hinzu, dass die Tests massiv verschlafen worden sind. Die sind jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 8 oder sogar 9 Monaten validiert auf dem Markt. Es ist nichts passiert. Und wenn man dann hört, die neue Taskforce gründen, Andi Scheuer und Jens Spahn. Es tut mir leid.
Okay, da bin ich.
Es tut mir leid, dass
das liegt aber auch daran.
Das ist Satire. Das kann ich nicht ernst nehmen.
Ja,
Alex, das kann ich nicht ernst nehmen und genauso kann ich es nicht ernst nehmen, was die Bildungspolitikerinnen und die Bildungsministerinnen und Bildungsminister sagen, wenn es um Schulen geht, dass jetzt wieder geöffnet wird. Kann man in Ordnung finden oder auch nicht, das will ich gar nicht sagen, aber lange Zeit das Präsenzmantra zu beten und zu sagen, Bildung findet nur statt, wenn die Kinder in der Schule sind und die Schulen sind sicher und das Virus wird nicht in die Schulen hineingetragen, dann sind das einfach Bullshit-Sätze, es tut mir leid. Und das kann ich nicht ernst nehmen.
Wer hat das denn behauptet? Ansonsten wären die Schulen da nicht so lange zu gewesen. Also, aber das ist es ja. Es gibt ja nicht die Politik. Weißt du, wir haben allein in der Ministerpräsidentenkonferenz sind Ministerpräsidenten 4 verschiedener Parteien, die sich teilweise spinnenfeind sind und gegenüberstehen. Wir haben ein riesiges Potpourri an zivilgesellschaftlichen Entscheidungsträgern oder Leuten, die versuchen, Einfluss zu nehmen, Lobbyisten. Es ist nicht so, man kann es sich nicht so einfach machen, wie man es gerne hätte. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Lockerungen kommen natürlich auch teilweise nicht daher, dass man sagt, okay, da hat sich jetzt wissenschaftlich was verändert, sondern der politische Druck wird einfach größer. Es stehen Wahlen an und das kann man jetzt scheiße finden, aber so ist halt eben Politik. Sie ist abhängig vom Wählerwillen. Und andererseits, es gibt Lobbyverbände, die immer stärker auch von den Medien in die Öffentlichkeit gerückt werden. Und deswegen erhöht sich der Druck. Und du hast jetzt ein super Beispiel angesprochen, Bildungspolitik. Da gibt es ja Interessenverbände von den Lehrern, von den Schülern, von den Eltern und von den Sozialwissenschaftlern. Und teilweise hast du vier konträre Meinungen, die sich komplett gegenüberstehen. Und dann kommt noch mal die normale, in Anführungszeichen, Bevölkerung dazu, die einfach betet, lass mein Kind wieder in die Schule gehen, damit es mich nicht nervt, damit es endlich wieder seine Freunde hat, etc. pp. Also wie willst du denn da den idealen Weg finden, der allen passt? Kommunikation, bin ich bei dir. Dann sollte man es vielleicht auch so kommunizieren, dass man sagt, der Druck ist jetzt einfach zu groß. Aber es gibt keinen Paradeweg. Den gibt es nicht.
Stimme ich dir völlig zu. Aber lass mich eine Sache dazu sagen. Es ist seit Beginn des ersten Shutdowns und mit der ersten Schließung der Schulen nun seit fast 12 Monaten immer das, ich habe es eben schon mal gesagt, immer das Präsenzmantra gebetet worden. Die Kinder haben ein Recht auf Bildung, sie müssen in die Schule gehen. Das ist schon mal ein völlig verengter und falscher Begriff und ein falsches Verständnis von Bildung. Hinzu kommt, dass diese Fokussierung auf den Präsenzunterricht verhindert hat, dass man frühzeitig in die Strukturen und die Infrastruktur investiert hat, die nötig ist, damit Schule, Lernen, Lehren und Bildung auch im Distanzunterricht angemessen funktioniert. Das fängt an mit der Ausstattung. Das geht über die, also von Endgeräten. Das geht über eine ordentliche Infrastruktur für die Schulen. Das geht über Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf
Nutzung dieser Medien,
digitale Didaktik.
Ja.
So, und das geht dann aber natürlich auch dann, dass man das mit den Kindern trainieren muss. Ja, das Einüben der entsprechenden Lernformate und der Plattform und so weiter. Das alles ist aber verhindert worden dadurch, dass immer gesagt wurde, wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück, was ja auch in Ordnung ist, in dem Sinne, dass natürlich Präsenzphasen wichtig sind. Sie sind aber nicht für alle gleich wichtig. Für die Jüngeren sind sie natürlich viel wichtiger als für ältere Gruppen.
Ja, aber das wird doch auch gerade so gehandhabt. Ich verstehe.
Nein, wird es nicht. Nein, es hat sich gar nichts geändert und du wirst sehen, wir sprechen uns in einem halben Jahr nochmal oder in einem Jahr, wenn die Pandemie hoffentlich zumindest eingedämmt ist oder vielleicht sogar unter Kontrolle, wir werden wieder beim Status quo ante sein.
Ja, das kann natürlich sein, dass man dann wieder davor ist. Aber du hast angefangen mit Politikverdrossenheit und du hast jetzt deine Meinung, die durchaus ja auch für sich spricht. Aber ich habe das auch Wissenschaftler gehört, nicht Politiker. Wissenschaftler, die dieses Mantra gepflegt haben. Also dein anfänglicher Frust gegenüber der Politik ist ja dann teilweise auch fehlgeleitet, weil dann musst du eher sagen, dass diese Wissenschaftler die falsche Meinung vertreten und die Politik sich auf die falschen Wissenschaftler beruft. Aber ich habe bei der Pressekonferenz der Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz einen Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, wir können nicht viel länger den Präsenzunterricht ausklammern, weil es eben halt auch schwerwiegende Folgen in der Entwicklung von Jugendlichen hat. So, ob das jetzt richtig oder falsch ist, stelle ich mal hinten an, aber es ist eine Meinung, die deiner ein bisschen konträr läuft. Wo ich dir vollkommen recht gebe, ist, dass Entwicklungen verschlafen wurden, hundertprozentig. Also wir haben schon vor 10 Jahren, als ich in Schweden studiert habe, gesagt, Estland ist der Vorreiter, weil damals hatten schon fast alle Schüler Tablets und sind halt schon viel früher in diese Entwicklung rein. Also die Partei Volt hat ja gerade auch Estland so als Mega-Vorbild jetzt in die Wahlkämpfe geführt. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber du kannst, also dann finde ich so diese Verknüpfung zwischen Politik und Meinungen so ein bisschen.
Das stimmt nicht, weil in der Zeit ist einfach nichts passiert. Wir machen jetzt wieder auf, das kann man in Ordnung finden oder nicht. Aber wenn ich wieder aufmache, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass irgendwas anders ist als in der Zeit, bevor die Schließungen waren. Und das ist aber nicht passiert. Die Räume, die Klassenräume und die Schulen sind weiterhin nicht mit Lüftungsgeräten ausgestattet. Es ist weiter keine nachvollziehbare und durchgängige Teststrategie da. außer Lüften und Maske tragen und Wechselunterricht. Aber das kann wohl kaum irgendwie das Konzept sein für die nächsten 6 oder 12 Monate, je nachdem, wie lange das sich jetzt
ja, aber zieht. Dann hast du ja
auch recht. Passiert einfach nichts.
Dann hast du ja, dann hast du recht im Sinne davon, dass Entwicklungen verschlafen wurden und nicht die richtigen Maßnahmen
getroffen
wurden.
Ja, und es waren jetzt aber 10 Monate
das
Zeit.
Präsenzunterricht
ist passiert.
Aber du hast ja gerade gesagt, so habe ich dich verstanden, dass Präsenzunterricht eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil
doch,
wenn man
aber
die
doch,
mögliche...
Natürlich ist er wichtig. Das habe ich ja eben auch gesagt. Natürlich ist er wichtig, aber es ist trotzdem, er liegt einem verengten und meiner Meinung nach falschen Bildungsbegriff zugrunde. Und wenn ich sage, die Präsenz ist so wichtig und die Kinder müssen in die Schule, und den Satz würde ich grundsätzlich unterschreiben, wenn ich ihn aber auch einschränken würde. Das habe ich ja eben gesagt. So, wenn ich das aber mache, muss ich dafür sorgen, dass die Bedingungen so sind, dass Lernen auch erfolgreich stattfinden kann. Ja. Und sind wir ehrlich, klar, für die Kinder ist das schön, wenn sie jetzt wieder in der Schule sitzen, aber guter Unterricht ist das, was ab nächster Woche passiert, nicht.
Das kannst du natürlich viel besser beurteilen als ich, ja. Aber ich kann es mir vorstellen, ich habe es auch nicht nur von dir gehört, sondern auch von anderen Lehrern. Und das ist echt schade, dass da eine Entwicklung verschlafen wurde.
Ja, und was mich auch ärgert, man hört jetzt seit 10 Monaten, ja, Bildung ist ein hohes Gut, die Kinder haben Recht auf Bildung. Ja, klar, es sind Allgemeinsätze. Wer würde das nicht so sagen und unterschreiben? Hat man das irgendwie die letzten 10 Jahre mal so gehört, in der Häufigkeit und in der Deutlichkeit? Nee.
Nee.
So, und das ist, dann, das ist für mich nämlich dann Lobbyismus. Und zwar Elternlobbyismus. Ja, wenn ich vorher nämlich den Eindruck erweckt habe, dass mir die Bildung und die Schule gelinde gesagt am Arsch vorbeigehen, weil einfach nichts passiert. Wir sind hinten dran, was die Ausstattung angeht. Jetzt weiß jeder, die Schulen sind teilweise marode, gehen in die Stadtschulen, da regnet es teilweise in die Turnhallen rein und in die Klassenräume. Es ist nichts passiert, die Schulen sind weit hinten dran. Und jetzt auf einmal zu sagen, mir ist das Wohl der Kinder so am Herzen und ich muss gucken, dass die wieder in die Schule gehen und die Recht auf Bildung wahrnehmen können. Ja klar, das ist irgendwie ein allgemeines Grundrecht. Das muss ich nicht betonen, aber ich muss irgendwie was dafür machen, dass es funktioniert. Und den Eindruck habe ich vor der Pandemie ehrlich gesagt nicht gehabt. Und das führt bei mir dann zusätzlich dazu, dass ich denke, Alter, eigentlich ist das nicht ernst gemeint, was du sagst, sondern du bist nur darauf bedacht, möglichst viele Wählerstimmen zu kriegen, um wieder Ruhe zu haben. So, und das ist sowas. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, um nochmal von den Schulen wegzukommen, weil das jetzt auch zugegebenermaßen so ein bisschen mein Metier ist, aber vielleicht nochmal, um ein anderes Beispiel zu nennen, wo es auch wenig nachvollziehbar ist. Du hast vorhin im Zusammenhang mit Fußball die Kulturbranche genannt, Kinos, Theater. Und wenn man sich da anschaut, wenn Hygienekonzepte da eingehalten werden und Abstände, ist da das Infektionsrisiko mit am geringsten. Die Branche wird aber ganz am Schluss aufgemacht. Warum, weiß ich nicht. Ist für mich auch nicht nachvollziehbar.
Ja, die Argumentation dahinter ist, selbst wenn Konzepte vorhanden sind, etc., sind die Häufigkeit der Kontakte, die da stattfinden, einfach rein statistisch eine Erhöhung des Risikos. Also so hatte ich das mal verstanden, dass das auch so ein statistisch-mathematisches Ding ist. Mal abgesehen davon, du hast zwar recht, allerdings nicht in Bezug auf Konzerte. Ein Konzert wäre natürlich nochmal was anderes. Es sei denn, ich habe Sitzplätze und alle sind voneinander verteilt, aber du weißt ja selbst, so will ja niemand ein Konzert erleben. Aber Theater, Kino, aber auch Gaststätten, das ist ja auch die Argumentation der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, dass sie sagen, die Leute sind besser aufgehoben, in einer Gaststätte mit strikten Hygieneregeln zu trinken, als sich zu Hause zu Partys mit Leuten zu treffen und es dort zu machen. Ja, wobei, wenn man es halt auch schon selbst gemacht hat und dann weiß man, nach dem 5., 6. Bier lässt dann auch die Disziplin nach. Also du müsstest quasi wahrscheinlich, also nach meinem Dafürhalten, dann doch den Alkoholausschank restriktiver handhaben. Aber nichtsdestotrotz hast du recht, dass da so eine Abstufung, so eine Hierarchisierung gemacht wird, die sich mir auch nicht erschließt, vor allem, weil es so dauerhaft ist. Wenn man dann wenigstens mal sagen würde, man wechselt mal ab, dass man sagt, okay, jetzt ist mal die Kulturbranche wieder dran, jetzt werden die Gaststätten eröffnet, aber dafür müssen wir andere Dinge jetzt mal zulassen. Ja? Dann wird halt mal der Elektronikmarkt länger zugelassen oder noch restriktiver behandelt. Ich denke aber, in 4 Wochen reden wir schon wieder über was ganz anderes. Also wenn es jetzt nicht komplett nach hinten losgeht, bin ich schon der Meinung, dass wir, sagen wir mal, in 2 Monaten so viele Impfungen haben und dann halt auch eben weiterhin strenge Konzepte wahrscheinlich. Das wird nicht das Gleiche sein wie vor 2 Jahren. Aber dann, wir sind jetzt auf dem Weg der Besserung, habe ich so das Gefühl.
Ja, hoffentlich. Es ist ja auch zu wünschen. Das sei ja gar nicht in Abrede gestellt.
Aber das ist dann eher so die Zeit, die
da. Und ich bin auch lange jemand gewesen, ja, als dann die Impfstoffstrategie oder die Einkaufspolitik kritisiert wurde. Ich sage, okay, erstmal Gemach. Also es ist überhaupt ein Wunder, dass wir nach einem Jahr überhaupt schon so viele zugelassene Impfstoffe haben. Und was wäre, wenn das Ganze den normalen Werdegang gegangen wäre? Und es hätte Jahre gedauert. Ja, wie drüber würden wir dann reden und wie würden wir reden und wie wäre die Lage dann jetzt? Es gäbe überhaupt gar keinen Hoffnungsschimmer am Horizont, gar kein Licht am Ende des Tunnels. Insofern ist das ja eher schon mal ein Wunder, dass es das überhaupt schon in der Anzahl gibt. Und ob das jetzt einen Monat früher oder später in Massen zur Verfügung steht, das finde ich gar nicht entscheidend. Aber dann doch in der Masse an Versäumnissen, finde ich es dann irgendwie schon, das erzeugt bei mir irgendwie ein ungutes Gefühl. Und um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, das finde ich dann schon irgendwie, schon zu befürchten, dass das bei einigen sich ebenfalls in vielleicht auch in Demokratieverdrossenheit mündet oder resultiert, weil es auch einfach zeigt, wie mühsam und widerspenstig und manchmal widersprüchlich auch demokratische Prozesse sein können und wie langsam es manchmal sein kann. Und wenn das noch gepaart ist mit wirtschaftlichen Nöten oder Existenzängsten, ich weiß nicht, hoffen wir, dass es stabil bleibt.
Ja, nun, diese wirtschaftlichen Existenzängste sind wir auch schon wieder beim Thema Ungleichheit. Ja? Also große Konzerne werden mit Milliarden gefördert und bei anderen dauert es fast ein halbes Jahr, bis sie Geld sehen. Ich kenne genügend Beispiele. Und diese Person, da würde es mich auch nicht verwundern. Und dennoch, meine These ist, die AfD wird nicht zugewinnen, die wird stagnieren auf diesem Niveau. Die Umfragen zeigen ja auch, dass ein Großteil der Politik immer noch von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen wird. Und
aber es schwindet schon, ne? Im Vergleich zu den letzten Monaten hat die Akzeptanz klar, schon abgenommen.
Ja, das, weil ein paar Klöpse gebaut wurden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die AfD, wo sie vorher in Rheinland-Pfalz zwischen 7-9% war, jetzt auf die 15% oder sowas kommt. Das wird nicht passieren. Hm. Das ist meine These. Ich hoffe natürlich auch, dass es nicht anders kommt, aber ich glaube, so wird es auch kommen. Und weil
aber ganz davon ab,
okay, also nur weil die einen Scheiße, ja, ich weiß, dass du das auch nicht willst, aber nur weil die einen Scheiße bauen, heißt es noch nicht, die am lautesten krakeelen, das besser können. Sondern nee. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten angekommen.
Sag ich auch.
Okay, wenn die CDU scheiße ist, die AfD ist scheiße.
Ja, auch mal ganz davon ab, das wäre ja dann eigentlich nur das Symptom. Aber im Grunde genommen ist ja entscheidend, ob die Leute durch die Pandemie kommen, also nicht nur gesundheitlich, sondern auch existenziell. Und ich habe da kein gutes Gefühl. Also wenn man sieht, wie viele Kleinkünstler zum Beispiel auf der Kippe stehen, wie viele Gastronomen auf der Kippe stehen, dann kann man das schon.
Und das müsste nicht sein, weißt du, es wurde groß angekündigt. Mhm. Und das ist was mich frustriert. Es müsste nicht sein, es ist Geld da. Als Volkswirtschaft braucht man gar nicht drüber zu sprechen, sind wir in einer ganz anderen Situation wie viele andere Volkswirtschaften. Es ist genug Vermögen da. Das ist alles zu wuppen. Mir erschließt sich nur nicht, warum man als Ministerium so lange dafür braucht. Ja, also Altmaier an vorderster Front, aber auch das Finanzministerium. Warum braucht das so lange? Dann muss ich es doch machen wie bei der Kurzarbeit. Erstmal genehmigen, erstmal raushauen und mir dann zur Not versuchen, nachträglich wieder zurückzuziehen. Ja, dann würde Deutschland vielleicht noch 2 Milliarden Euro mehr in den Sack hauen, aber das hätte dazu geführt, dass eben keine Verdrossenheit da ist und dass eben keine Existenzen in dem Maße gefährdet sind. Weil die Idee ist ja, finde ich, okay, dass ich sage, wir gleichen 70% der Umsatzverluste aus. Das ist für manche natürlich immer noch nicht schön, aber das reicht zum Überleben. Aber wenn ich sage, ja, das Geld, das wir euch jetzt geben, dürft ihr aber nicht verwenden für euren eigenen Lebensunterhalt, ist das ja total weltfremd. Und das ärgert
Ja,
mich
vor allem
einfach.
in Anbetracht der Tatsache, dass eine Woche Lockdown, glaube ich, 1,5 Milliarden kosten, dann muss man das mal ins Verhältnis setzen, ne? Also wie viel das sind in Bezug auf die Summe, die du gerade genannt hast, oder auch in Bezug auf die Summe, die Tests kosten würden oder Impfstoffe. Und ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, hätte man von vornherein einfach alle Impfstoffe auf gut Glück gekauft, dann wäre man nachher deutlich billiger rausgekommen,
Ja,
weil
genau.
auf jeden Fall einer dabei gewesen wäre, der die Zulassung geschafft hätte, und man wäre
Eingeben,
deutlich, deutlich
das ist eine
früher wieder
andere Zahl.
raus.
Genau, eine andere Zahl, die ich gelesen habe. Eingeimpfter Mensch bringt quasi in Anführungszeichen 1.500 Euro. Und so eine Impfung kostet, selbst wenn sie sauteuer auf dem Markt war, ungefähr 50 Euro. Und dass man eine Relation setzt, ja.
Ja.
Also, das ist gar keine Frage, das ist absolute Banane. Aber ich habe jetzt von einem Arzt gehört, bei der Studie, wo ich teilnehme, dass CureVac jetzt auch davon ausgeht, das ist ein deutscher Hersteller, dass sie dann im April jetzt nochmal die Zulassung beantragen und hoffen dann im Mai zugelassen zu werden. Dann haben wir auch noch Johnson & Johnson. Und ja, ich glaube, um da irgendwie wieder so ein bisschen was Positives reinzubringen bei all der berechtigten Kritik, bei unserem übernächsten Podcast unterhalten wir uns schon darüber, wann wir uns das nächste Mal zum Trinken treffen oder welche Band wir uns als nächstes anschauen.
So optimistisch bin ich noch
Wenn
nicht.
wir wieder drei Wochen Zeit zwischen den Podcasts lassen, ja.
Dann sind wir in 6 Wochen, ja, dann sind wir
Ja, genau.
irgendwo im Ende April. Ja.
Genau. Hoffen wir das Beste.
So, jetzt haben wir doch noch ein bisschen Deep Talk am Ende
Ein
fabrizieren
bisschen
können.
Hate Speech.
Aber es ist deutlich zu spät. Wir müssen das früher aufzeichnen. Ich bin zu später Stunde, kriege ich keinen geraden Satz mehr raus. Das ist einfach. Ich hänge dann schon immer auf der Couch und denke, oh nee, gleich musst du noch mal reden. Wie unangenehm.
Ja, aber deswegen knall ich mir ja dann vorher so ein Gin Tonic und so ein Bier rein, damit ich auf dem gleichen Niveau bin wie du. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Du sagst nichts mehr, so ein Tschüss wäre vielleicht doch ganz angebracht. Kein Bock mehr, jetzt macht der Pantomime, das kommt im Podcast nicht so gut.